Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2, hier kommt Reflexe. Mein Name ist Franziska Bethke und in der heutigen Sendung geht es um eine Kunstform, die flüchtig ist und aufregend und manchmal auch etwas anstrengend. Es geht um die Kunst der Performance.
Also bei mir beginnt das Interesse an der Performance halt als Künstlerin, dass ich mich entschieden habe, in dieser Kunstgattung daheim zu fühlen. Dass ich sage, ich bin eine Performance-Künstlerin. Und für mich ist das Tolle, dass die Rezeption gesichert ist. In dem Moment, wo ich die Performance tue, sehe ich, da sind Leute, die waren dabei.
Das ist Andrea Sämann. Sie ist Performance-Künstlerin.
Mich hat bei Bildern diese Absenz oft der Zuschauenden oder der Galeriebesucher beelendet. Ich hatte so ein Elend um die Einsamkeit des Bildes. Und die Performance war für mich die Chance, diese Begegnung im Moment des Entstehens des Werks zu spüren und dass das was ganz Wichtiges ist für meine Arbeit.
Andrea Sämann ist so alt wie die Performance-Kunst, also sind beide noch recht jung, 45 Jahre alt ungefähr. Die Geschichtsschreibung der Performance-Kunst beginnt gerade erst. Und das Projekt, das Andrea Sämann in dieser Sendung präsentiert, ist Teil des Versuchs, diese Kunstform, die sich gänzlich im Moment ereignet, festzuhalten, zu dokumentieren, zu vermitteln. Performance-Saga heißt das Projekt und besteht aus 8 DVDs. Aus 8 Videointerviews mit 8 Pionierinnen der Performance-Kunst. Mit Esther Ferrer, Wally Export, Monika Günther, Carolee Schneemann, Ulrike Rosenbach, Joan Jonas, Martha Rosler und Alison Knowles. Nie gehört diese Namen? Kein Problem. Das Dokumentationsprojekt Performance Saga versteht sich als Einstiegshilfe in eine Kunstform, die beim breiten Publikum bis heute nicht so recht angekommen ist. Andrea Sämann.
Also für mich ist es eben ein Türöffner. Wir interviewen Wally Export unter ihrem Künstlernamen, wir haben die Künstlerin gegenüber, aber trotzdem ist sie so auf der Schwelle zwischen, sie performt ja nicht für die Kamera, aber trotzdem ist es eine Performance. Und es ist wie an diesem Übergang, wo man etwas über ihre Arbeit erfährt, aber eigentlich schon mitten in der Arbeit drinsteckt, weil sie ist ja in diesem Körper, mit dem sie auch die Performances gemacht hat. Und das fand ich toll, dass es so wie nach zu beiden Seiten funktioniert, zur Person hin und zur Arbeit hin. Und über die Schwelle gehen müssen dann aber die Zuschauer und Zuhörer selbst. Also über die Schwelle zur Arbeit hin, neugierig werden auf Ausstellungen oder neugierig, die ist jetzt in der Stadt, jetzt macht sie eine Performance. Dann gehe ich hin und gucke mir das an, weil jetzt interessiert es mich anders.
Performance Saga bietet 8 Begegnungen mit 8 der großen und mittlerweile alten Damen der Performancekunst an. 8 Gespräche darüber, was Performancekunst eigentlich ist. 8 Gespräche über 8 unterschiedliche Interpretationen dieser Kunstform. 8 Gespräche, die sich alle auch um die Frage drehen, wie sich die Flüchtigkeit dieser Kunst, die sich ganz im Moment entfaltet, auf die Ausübung davon und den Umgang damit auswirkt.
Und wenn man sich damit anfängt zu beschäftigen, dann stößt man sehr schnell eigentlich sofort auf die Frage und die Problematik dessen, dass diese Flüchtigkeit eben sehr schwer oder nur sehr gering dokumentierbar ist in einzelnen Fotos. Selten gibt es Videoaufzeichnungen, manchmal gibt es Augenzeugenberichten.
Das ist Katrin Grögel. Sie ist Kunsthistorikerin und Mitherausgeberin von Performance Saga.
Und die haben dann einen recht seltsamen Status. Sie sind erstens fragmentarisch, sie geben vielleicht einen kleinen Hinweis, eine Möglichkeit zur Rekonstruktion, aber sie gewinnen auch eine ganz eigenartige Eigendynamik und Wirkungsgeschichte, weil sie etwas Legendäres, Mythisches oder Ikonisches entwickeln und eigentlich in eine Rezeption ausstrahlen, die dann zum Teil völlig abgelöst ist von dem, was damals vielleicht stattgefunden hat.
Die Augenzeugenberichte von Leuten, die eine Performance im Publikum miterlebt haben, sind wichtige, aber keinesfalls objektive Zeugnisse der Ereignisse. Dasselbe gilt auch für die Fotos von mittlerweile historischen Performances. Katrin Grögel nennt dafür ein Beispiel.
Es gibt ein ganz berühmtes Foto von Carolee Schneemann, von einer Arbeit, die sie in 1975 gezeigt hat, die heißt Interior Scroll. Und dort zieht sie ein Schriftband aus ihrer Vagina. Sie steht auf einem Tisch, Sie ist nackt, ihr Körper ist bemalt und sie zieht ein Schriftband aus ihrer Vagina und sie hat den Mund halb geöffnet. Und dieses Bild wird oft abgebildet als das Bild für die Performancekunst der 70er Jahre überhaupt. Und wurde auch oft kommentiert und kritisiert, zum Beispiel gerade von feministischer Seite, dass es eine viel zu einfache Darstellung von weiblicher Kunstproduktion sei und so weiter. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass zu diesem Bild der Ton verloren gegangen ist. Auf diesem Schriftband steht nämlich ein Text, den Caroline Schneemann selbst geschrieben hat. Sie schreibt fantastische Texte und sehr kritische Texte. Es ist eine poetische Begründung eigentlich einer körperbezogenen Kunst, die sie da abliest von diesem Schriftband und die eben genau diese Naivität, die ihr in der Rezeption dieses Fotos oft unterstellt wird, eigentlich schon erwidert als Kritik oder als Kommentar. Und das ist für mich ein ganz schlagendes Beispiel dafür, wie sich die Rezeption eines Bildes in eine Eindimensionalität fortsetzt, die der ursprünglichen Arbeit eigentlich in keinster Weise gerecht wird.
Wer über Performance spricht, spricht immer auch über das Problem der Flüchtigkeit und über die Frage ihrer Dokumentation und Aufbewahrung. Fotos und Augenzeugenberichte bleiben als Dokumentationsmaterial fragmentarisch. Am ehesten können Performances im Medium des Video wiedergegeben werden, sagt Andrea Sämann, die mit Performance-Saga eine Einstiegshilfe in die Beschäftigung mit Performance-Kunst geben möchte.
Es ist ja auch nicht umsonst, dass die Performance-Kunst so groß werden konnte, parallel zur Videokunst. Das lief Hand in Hand. Es ist so wie die zwei Seiten derselben Münze. Das befähigte überhaupt dieses Dokumentieren, machte überhaupt, dass man sich auf so eine Flüchtigkeit rauslassen konnte, hatte mit damit zu tun, dass man wusste, es gibt ja jetzt diese Videorekorder.
Allerdings sind viele Videodokumentationen von Performances nicht öffentlich zugänglich. In den großen Videoarchiven der Kunst der 60er und 70er Jahre in New York, Chicago, Paris und Karlsruhe sind längst nicht alle legendären Performances dokumentiert. Zum Teil auch deswegen nicht, weil die Künstlerinnen und Künstler die rein dokumentarischen Mitschnitte von ihren Performances nicht autorisiert haben. Oder weil sie sich nicht darum gekümmert haben, dass von ihren Performances überhaupt Fotos und Filme gemacht werden. Die Kunsthistorikerin Katrin Krögel.
Das ist unterschiedlich. Es gibt Performance-Künstlerinnen, die zugleich oder später auch angefangen haben, als Medienkünstlerinnen zu arbeiten. Und diese Künstlerinnen, wie zum Beispiel Wally Export oder Ulrike Rosenbach, die haben oft ein sehr großes Bewusstsein dafür und die kümmern sich um ihre Dokumentation. Und dann gibt es andere, bei denen gerade die Flüchtigkeit und das nicht dokumentierbar und auch nicht in einem gewissen Sinn nicht kontrollierbar und auch nicht verkäuflich werden, eine Rolle spielt in ihrer künstlerischen Haltung und auch eine Rolle spielt, weshalb sie sich für dieses Handeln als Kunst entschieden haben.
Eine solche Künstlerin ist zum Beispiel Esther Ferrer. Esther Ferrer ist die spanische Mutter der Performance und um sie und ihr Verständnis von Performance soll es im weiteren Verlauf dieser Sendung gehen. Esther Ferrer wurde 1937 in San Sebastian im spanischen Baskenland geboren. Sie hat Sozialwissenschaften studiert und in den frühen 60er Jahren eine experimentelle Kunstschule betrieben.
Je suis née et j'ai commencé à travailler dans un régime franquiste. Donc la résistance, c'était une résistance contre une dictature. On pouvait pas faire grand chose. Mais au moins on pouvait refuser de participer.
Die Widerständigkeit ist von Anfang an Teil ihres Werks. Unter der Diktatur Francos war der Handlungsspielraum für Künstlerinnen und Künstler eng. Das Mindeste aber, was man tun konnte, sagt Esther Ferrer, man konnte sich verweigern.
Ma pensée, c'est plutôt anarchiste. Donc, la collaboration avec des systèmes en place, ça me pose toujours des problèmes.
Die Künstlerin bezeichnet sich als Anarchistin. Die Zusammenarbeit mit Systemen findet sie schwierig. Mit autoritären politischen Systemen, ebenso wie mit dem marktorientierten System der Kunst. Kollaboration fühlt sich für sie immer noch an wie Verrat. Eine Künstlerin muss in Bewegung bleiben, sagt Esther Ferrer. Darin liegt ihre Freiheit.
Je pense qu'un artiste, il doit être toujours dans les marges. que ça les donne une grande liberté. En tout cas, ça me l'a donné à moi et je pense que ça donne à tous les artistes.
Esther Ferrer ist ihren Weg unbeirrbar gegangen. Sie hat ihre Kunst gemacht, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, ohne sich jemals um Stipendien, um Aufträge, um Ausstellungen, um Ämter, um irgendetwas dergleichen zu kümmern. Sie hat immer gearbeitet, sie hat performt, sie hat einen hervorragenden Namen bei denen, die sie und ihre Werke kennen, aber das sind bis heute nur wenige.
J'ai vécu toujours dans la marginalité, je continue à vivre dans la marginalité et je pense que c'est là que je me sens confortable malgré tous les inconvénients que ça suppose à beaucoup de niveaux.
Ich lebe in der Marginalität, sagt Esther Ferrer, und da geht es mir gut. Ich lebe in der Anonymität, kaum jemand kennt mich, das macht mich frei.
En réalité, je vis très tranquille dans l'anonymat. Malgré que je ne suis pas complètement anonyme, parce que je sais que dans certains milieux, j'existe. Hein, mais je suis très bien dans l'anonymat, oui. Ça me donne beaucoup de liberté.
Natürlich wäre es manchmal komfortabler, ein internationaler Kunststar zu sein, gibt Esther Ferrer zu, zweifellos. Aber der Produktionsdruck wäre ihr zu groß, sagt sie. Der Zwang, immer verfügbar zu sein, beängstigt sie. Und die Vorstellung, vom Markt verschlungen zu werden, ebenso. Weswegen sie lieber an kleinen Festivals auftritt, wo sie zwar kaum etwas verdient, dafür mit ihrem guten Namen dazu beiträgt, dass diese Festivals im Off der großen Events weiter existieren können.
Parfois on me demande, mais pourquoi tu vas dans des festivals comme ça, que tu gagnes rien? Et je dis, et je réponds toujours, je vais justement pour que ça existe, pour que ça continue à exister. Pour qu'il y ait quelque chose qui ne corresponde pas 100% à l'institution, au pouvoir, au festival organisé avec des grands moyens, avec des gens connus, etc. Je pense qu'il faut essayer d'équilibrer un peu la balance.
Man sollte die Dominanz des Marktes und der Stars ein wenig ausbalancieren, sagt Esther Ferrer, wozu sich in ihren Augen die Performancekunst ganz ausgezeichnet eignet. Eine Kunst, zu der sie selbst ganz zufällig gekommen ist. 1967 fragt eine Freundin, ob sie zwei Künstlern aus Madrid bei einer Sache helfen könne. Die beiden machten bizarre Aktionen, ein bisschen wie Fluxus, und für ihren nächsten Auftritt bräuchten sie eine Frau. Die Frau war Esther Ferrer, und der Auftritt war ihr Einstieg in die Welt der Performance.
Quand j'ai retrouvé le monde de l'action, ça correspondait exactement à ce que je voulais. Tu vois, c'était l'action. Mais sans toutes les charges théâtrales, sans toute la mystification théâtrale, sans tous les codages théâtrales. Dans la performance, il n'y a pas de code. Dans le théâtre, il y a des codes. Il faut rire d'une certaine façon, il faut bouger d'une certaine façon pour que les gens comprennent qu'on est triste, on est content. Tu vois. Dans la performance, il n'y a pas de code. Et ça, c'est une libération.
Esther Ferrer war elektrisiert. Der Auftritt als Performerin barg alle Vorteile des Theaters, ohne dessen Nachteile. Er war Aktion ohne Konventionen, ohne Codes, ohne Mystifikation, ohne Technik, die es erst zu erlernen galt. Der Auftritt als Performerin bedeutete für Esther Ferrer eine lang ersehnte Befreiung.
La performance en soi-même, il n'y a pas de code, il n'y a pas de contrainte, comme forme d'expression, il n'y a aucun codage, il n'y a aucune technique à prendre, il n'y a aucune discipline à respecter, il n'y a rien, c'est toi, avec tous les avantages et tous les risques que ça suppose.
Bei der Performance machst du alles selbst. Esther Ferrer gerät ins Schwärmen. Die Idee, die Umsetzung, alles machst du. Du bestimmst allein und du trägst die alleinige Verantwortung.
Une chose qui m'intéresse de la performance, justement, c'est la présence. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est que tu fais tout la cuisine. Tu as l'idée, tu as la réalisation, tu fais tout.
Nun ist es nicht so, dass Esther Ferrer einen Raum betritt und einfach losimprovisiert. Sie schreibt zu jeder Performance ein Drehbuch, eine Partitur, an die sie sich im Idealfall auch hält. Außer sie entscheidet sich im Moment der Aktion anders.
Je pense que même psychologiquement pour un artiste, c'est sans la responsabilité de dire voilà, je saute et si je tombe mal, c'est ma faute, il n'y a la faute à personne, tu vois. Et je trouve ça très très intéressant comme forme d'expression. Et c'est pour ça que j'adore faire un art que personne sait qu'est-ce que c'est.
In einer Welt und einer Zeit, in der alles klassifiziert ist und in der es bei Google auf alle Fragen eine schnelle Antwort gibt, bevorzugt Esther Ferrer eine Kunstform, von der niemand so richtig weiß, was sie eigentlich ist. Es gibt so viele unterschiedliche Auffassungen von Performancekunst, wie es Performerinnen und Performer gibt. Und das ist auch gut so, findet Esther Ferrer, denn unangenehm wird es erst, wenn es nur noch eine Definition von Performance gibt. Nach ihrem ersten Auftritt 1967 tritt Esther Ferrer der Gruppe Zach bei, zu der neben ihr auch Walter Marchetti und Juan Hidalgo gehören. Die Performances von Zach operieren mit minimalem Mitteleinsatz und sie sind oft kaum auszuhalten.
Une raconte un secret à l'autre, l'autre, le public n'entend rien du tout, et seulement il y a deux personnes qui se racontent un secret. Et ça dure une demi-heure si on le fait à trois, et c'est une pièce très dure. Mais nous, on faisait toujours des pièces un peu. Et j'ai fait toujours des pièces assez insupportables.
El Segreto, das Geheimnis, heißt diese Aktion, bei der sich die Performer Geheimnisse ins Ohr erzählen, ohne dass das Publikum davon etwas mitbekommt.
Zach, en général, on travaille beaucoup avec les vides, tu vois. Et quand ils travaillent avec les vides, les gens, il faut qu'ils les remplissent. Mais chacun les remplisse avec ce qui est dans la tête. Et si tu es violent, tu remplis tes vides avec la violence. Si tu as beaucoup de sens de l'humour, tu les remplis avec l'humour et tu commences à dire des choses ou à participer. Et parfois, c'était super drôle.
Ihre Performances arbeiten mit der Leere. Und wenn eine Künstlerin eine Leere herstellt, sagt Esther Ferrer, dann füllt das Publikum sie aus. Mit dem, was das Publikum im Kopf hat. Wenn in den Köpfen viele Aggressionen stecken, dann äußern sich diese Aggressionen. Wenn in den Köpfen viel Humor ist, dann äußert sich dieser Humor. In den 60er Jahren wurden aus ihren Performances, ohne dass Esther Ferrer das gewollt hätte, manchmal Happenings. Das Publikum war so überrumpelt von der neuen Ausdrucksform, dass es regelmäßig zu Zwischenrufen, zu spontanen Beteiligungen, aber auch zu gewalttätigen Reaktionen kam.
J'ai jamais essayé de provoquer le public. Jamais. De toute façon, c'est pas nécessaire parce qu'il se provoque tout seul. À l'époque, c'est provoqué tout seul.
Sie hat das Publikum nie bewusst provoziert, sagt Esther Ferrer. Das war gar nicht nötig. Das Publikum hat sich selbst provoziert. Jedenfalls zu dieser Zeit und vor allem in Spanien. Die spanische Kulturszene war wegen der Franco-Diktatur und ihrer Medienzensur von den internationalen zeitgenössischen Entwicklungen nicht ganz, aber doch etwas abgeschnitten. Ihre Performances nannte Esther Ferrer damals Konzerte, weil Konzerte am wenigsten mit Zensur rechnen mussten.
Je veux dire, je ne faisais pas, soi-disant, l'art engagé. Je pense qu'un art qui se fait dans la liberté est toujours engagé. Et la preuve.
Esther Ferrer hat nie explizit politische Kunst gemacht. Sie denkt, dass freie Kunst immer engagiert ist, immer politisch ist und das auch beweist.
Il y avait des performances où j'ai regardé le public simplement pendant X temps, sans rien faire. Ça, c'est théoriquement, n'a rien de politique là-dedans, théoriquement. Mais les gens, par exemple, commençaient à crier « Viva la liberté, Santé l'international », etc., comme ça a arrivé plusieurs fois.
Da gab es diese Performance, wo Esther Ferrer ihr Publikum mit starrem Blick fixierte, ohne etwas anderes zu tun, und das über eine lange Zeit hinweg. Das war ja theoretisch keine politische Performance, sagt sie, aber die Leute fingen an zu rufen, es lebe die Freiheit, und stimmten die Internationale an. Das, sagt die Künstlerin, ist mir in Spanien immer wieder passiert. Heute ist das anders. Heute, sagt Esther Ferrer, die immer noch regelmäßig auftritt, heute schluckt das Publikum alles, was du ihm servierst. Es schluckt und applaudiert oder applaudiert eben nicht. Da ist es für sie von Vorteil, dass sie sich ohnehin nie um die Reaktionen des Publikums geschert hat. Nicht in den 60er Jahren und nicht im Jahr 2007. Wenn das Publikum intervenieren will, dann soll es das tun, wenn nicht, dann nicht. So muss es sein, sagt Esther Ferrer.
Je n'ai jamais demandé la participation du public, mais vraiment, je te jure, ça ne m'intéresse pas, ça m'est complètement égal. En plus, dans l'idée des performances, il y a déjà l'idée que si les gens veulent, ils veulent participer, ils participent parce qu'ils sont libres. Quand je fais une performance, je fais ce que je veux, et le public qui est là, il fait ce qu'il veut, et s'il veut intervenir, il intervient, s'il ne veut pas, il n'intervient pas.
1973 verlässt Esther Ferrer Spanien und lebt und arbeitet fortan in Paris. 40 Jahre hat sie jetzt als Performance-Künstlerin auf dem Buckel. Da sie immer mit ihrem Körper arbeitet, ist das eigene Älterwerden ein wichtiges Thema für sie. Einige ihrer Werke kann sie heute nicht mehr aufführen, weil sie die physische Kondition dazu nicht mehr hat. Zum Beispiel die Performance mit dem Titel »Performance in verschiedenen Geschwindigkeiten«, bei der sie rennt, bis sie außer Atem ist.
La dernière fois que je l'ai fait exactement comme je voulais, c'était à Cologne. Mais j'ai perdu complètement la respiration, tu vois. Il fallait que je m'assoie pour récupérer ma respiration parce que j'avais le cœur qui j'ai croisé qu'il allait sortir. Alors je ne pouvais pas continuer.
Als Esther Ferrer diese Performance vor wenigen Jahren wieder einmal aufgeführt hat, ist sie beinahe zusammengebrochen. Ihr war, als wollte ihr Herz aus dem Körper springen, und sie musste sich erstmal hinsetzen und Atem schöpfen. Das war dramatisch, für sie wie für das Publikum. Esther Ferrer geht in ihrer Kunst schon mal bis an die Grenze. Aber sie ist keine Masochistin. Der Körper, ihr Werkzeug, ist für sie ein Element der Freude, nicht des Leidens und der Marter, sagt sie. Ihrem Körper hält sie die Treue, auch mit 70. Wenn die Performance es verlangt, zieht sie sich auch heute noch dafür aus. Performt nackt, mit allen Runzeln und Falten, lacht sie, und nur eine Erkältung könnte sie davon abhalten, das zu tun, wenn die Performance es verlangt.
Nee, ça c'est tout des préjugés qu'il faut éliminer, que je pense que, par exemple, la performance, elle peut parfaitement aider à... Que je ne le fais pas par militant, si tu veux. Je le fais parce que cette performance me demande de me mettre à poil, et j'ai un corps aujourd'hui qui a 70 ans. Et il est ce qu'il est. C'est-à-dire, et c'est tout.
Ich bin ja nicht militant, sagt sie. Ich bin 70, das ist mein Körper, voilà, das ist alles. Esther Ferrer ärgert sich über die Scham, die unsere Gesellschaft angesichts alter Körper empfindet. Sie ärgert sich über die zwanghafte Vorstellung, dass Frauen immer schön sein müssen. Diese Vorurteile bringen sie in Rage. Die Performancekunst, sagt sie, kann dazu beitragen, Stereotypien ins Wanken zu bringen.
Il y avait les premières comme Carole Lisman et tout ça. Je veux dire, des femmes qui, c'était très important, parler des règles, parler de beaucoup de choses qui étaient tabous dans le monde de l'art, et introduire dans le monde de l'art des éléments, des situations, des choses qui étaient complètement vanies. Ça, c'est les femmes passent pour son corps. Donc, il fallait obligatoirement utiliser ton corps. Donc, la performance était le véhicule idéal pour ça.
Die Performancekunst ist das ideale Vehikel für die Befreiung der Frauen gewesen, sagt Esther Ferrer. Für die Performerinnen der ersten Stunde war es wichtig, ihr Frausein zu thematisieren. Menstruation, Mutterschaft, all diese gesellschaftlichen Tabus in der Kunst aufs Tapet zu bringen. In unseren Performances haben wir die Tür aufgerissen und alles in die Kunst hineingebracht, was uns so lange von ihr ausgeschlossen hat. Unnötig zu betonen, dass Esther Ferrer Feministin ist.
On ouvre la porte et on rentre avec tout ce qu'on est, avec tout ce qu'on pense, avec notre corps, avec notre règle, avec notre maternité, avec notre tout, tous les stéréotypes qu'on nous a collés tellement d'années, plaf, maintenant on va utiliser ça pour faire de l'art.
Soweit die Begegnung mit Esther Ferrer hier in Reflexe. Die DVD-Edition Performance Saga beginnt ihre 8 Folgen mit dem Gespräch mit Esther Ferrer. Was hat die beiden Herausgeberinnen dieses Vermittlungsprojekts zugunsten der Performancekunst besonders an der spanischen Performance-Pionierin interessiert? Andrea Sämann, die Künstlerin, antwortet zuerst.
Ihre Radikalität, mit der sie bei dieser Kunstgattung eingestiegen ist und dabei geblieben ist und weiß, warum sie das tut. Also die Bewusstheit, mit der sie zum Beispiel kunstmarkttechnische Dinge ablehnt und entschieden hat, in dieser Off-Szene nennen könnte, sich zu positionieren und da auch zu bleiben, was eine sehr große Offenheit ihrerseits zur Folge hat, weil sie sich nicht verkauft. Und in ihrer Arbeit gefällt mir ihr Humor und also sie... Ja, ist super. Also wie sie die Ernsthaftigkeit und zugleich der Humor, der dann so dabei mitschwingt. Und diese sehr abstrakte Form von, also sie hat was ganz, ganz Abstraktes, Konzeptuelles und was ganz alltäglich Konkretes, das sie so parallel führt und das auch diesen Humor ausmacht, der mir sehr entgegenkommt.
Und Katrin Grögel, die Kunsthistorikerin, doppelt nach.
Also ich finde Esther Ferrer wirklich eine Ausnahmeerscheinung. Sie sagt von sich selbst, dass sie ja nicht eine große Produzentin sei, also dass sie relativ lang braucht, um ein Stück zu entwickeln, um eine Arbeit zu skizzieren. Sie macht dann immer so Skripts im Vorfeld. Und ich finde es wahnsinnig, weil darin zeigt sich, also für mich ist es so, dass jede Arbeit von ihr enorm verdichtet ist, dass sie enorm auf den Punkt gebracht ist, dass sie eine große konzeptuelle Stärke hat und es aber schafft, denn diese Dinge, die sie konzeptuell sich erarbeitet und die zum Teil hochkomplex sind, sie ist eigentlich eine Intellektuelle, muss ich sagen, wirklich eine Intellektuelle, und dass sie das denn aber in eine Handlung umsetzt, die eine Einfachheit hat und eine Prägnanz hat und dabei gleichzeitig noch so eine Weite, das finde ich eine enorme Leistung.
Leider hat sich Esther Ferrer nie um die Dokumentation ihres Werks gekümmert. Genauso wie sie sich dem Kunstmarkt verweigert hat, hat sie auch keine Energie in Foto- oder Videoaufzeichnungen ihrer Performances gesteckt. Mit dem Resultat, dass ihre Arbeit nicht dokumentiert ist. Dass wer ihre Auftritte verpasst hat, sie verpasst hat und keinen Ersatz dafür finden wird. Da kann auch die DVD-Edition Performance Saga nicht helfen. Auf ihr findet sich kein rares Archivmaterial von Esther Ferrer. Es findet sich aber ein Videointerview mit ihr, ein Gespräch über sie, ihre Kunst und ihren Blick auf die Performancekunst. Der Text im Booklet liefert die kunsthistorische Einordnung von Esther Ferrer dazu und macht die Bahn frei für eine eigene Auseinandersetzung und vielleicht auch das eigene Erlebnis von Performancekunst. Denn zusätzlich zu der DVD-Edition haben Katrin Grögel und Andrea Sämann eine ganze Reihe von Veranstaltungen geplant, die 2008 über die Bühne gehen sollen und die Pionierinnen mit Performerinnen aus einer jüngeren Generation in Kontakt bringen sollen. Jetzt war hier fast ausschließlich von Frauen die Rede, von Pionierinnen und Performerinnen. Warum ist das so? Ist Performance eine Frauenkunst? Und warum widmet sich das Projekt Performance Saga in seinen ersten 8 DVD-Ausgaben ausschließlich Frauen? Andrea Sämann.
Das war halt unsere Entscheidung. Und bei mir war es das Interesse zu gucken, wie man älter wird mit der Performancekunst. Also so einen Blick in meine eigene Zukunft zu werfen.
Und Katrin Grögel klärt in ihrem Schlusswort in dieser Sendung alle diesbezüglich noch offenen Fragen.
Also es ist eine Kunstform, die natürlich viele Frauen gemacht haben, aber es ist natürlich auch eine Generationenfrage, dass gerade in diesen 60er, Anfang 70er Jahren das ganz stark wird, dass viel mehr Frauen auftreten auf der Kunstszene und viel präsenter werden. Wir haben jetzt mal mit 8 Frauen angefangen und wir würden uns wünschen, als nächstes eine Serie mit 8 Männern zu machen. Das ist nicht ausgeschlossen, dass es weitergeht, und wir haben da auch ein paar Namen von Männern auf der Liste, die wir gern haben würden, um das Projekt fortzusetzen.
Die DVD-Edition Performance Saga – Begegnungen mit Wegbereiterinnen der Performancekunst wurde herausgegeben von Andrea Sämann und Katrin Grögel. Zu beziehen sind die DVDs bei der Galerie Stamper in Basel oder bei der Edition Fink in Zürich. Die einzelne DVD kostet 28 Franken. Bis jetzt sind die Interviews mit Esther Ferrer, Wally Export und Monika Günther erschienen. Die restlichen 5 Interviews folgen im Lauf des kommenden Jahres. Performance Saga, Einstiegshilfe und vielleicht auch Einstiegsdroge in die Welt der Performancekunst. Das war's von Reflexe für heute.